Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Je nachdem. Der Drücker funktioniert nicht so gescheit. Jetzt. Genau, da kommt auch theoretisch noch ein kurzes Video. In so einem Tanzteam haben zum Beispiel Marty und David haben dort mitgetanzt. Und anschließend hatten wir einfach mit Leuten geredet gehabt. Egal, machen wir einfach nächste Folie weiter. Genau. Und das war einer, der bei mir aus dem Team kommt. Vielleicht der David, der kann kurz ein Zeugnis erzählen, was er auf der Straße erlebt hat.
Also an einem Tag waren wir in Kempten.
Und okay. Also nachdem wir getanzt haben, sind wir dann auf die Leute zugegangen, wie Tim schon gesagt hat. Dann bin ich noch mit jemand anders rumgelaufen, habe geguckt, wen wir ansprechen können. Und dann ist da so ein Mann vorbeigelaufen, der hatte seinen Arm in so einer Armbinde drin. Und dann haben wir den angesprochen, ein bisschen mit dem geschwätzt und dann das Evangelium erzählt und so. Und dann haben wir gefragt, ob wir für seinen Arm beten können. Und ja, der hat gesagt, der hat irgendwie was zu schwer gehoben oder so und konnte seinen Arm nicht mehr weiter hochheben, wieso. Und hatte von 1 bis 10 hatte er auch 8 Schmerzen. Und dann haben wir einmal für ihn gebetet, dann wurde es ein bisschen besser. Dann haben wir noch zweimal gebetet und dann war der Schmerz komplett weg und er konnte seinen Arm überall hinbewegen.
Come on. Halleluja. Ja.
Sehr cool. Vielen Dank. Super. Genau, also auf jeden Fall, Gott hat mega viel gewirkt. Je nachdem, wenn das mit dem Drücker nicht gescheit funktioniert, dann können wir auch, ja, solche Gespräche hatten wir dann, wie auch immer. Und ich möchte einfach auch noch 2, 3 Sachen von diesem Impact der Alps erzählen, was auch Bezug auf die Predigten nimmt. Und zwar in Innsbruck, wo ich war mit meinem Team von 50 Leuten, also ich habe es nicht geleitet, aber wir waren dort 50 Leute grob. Und in Innsbruck hatten wir eben eine sehr spannende Zeit, weil in den Bergen, in den Alpen kann es manchmal regnen, manchmal scheint die Sonne und dann regnet es wieder 15 Minuten später. Und
spannender Wechsel. Und mit dem Regen hatten wir viele Erfahrungen gehabt.
Zum Beispiel am ersten Outreach-Tag hat es einfach geregnet und geregnet und geregnet. Und wir hatten uns überlegt, wir wollten eigentlich jetzt halt hier solche Straßentreffen machen und wenn es so regnet, erstens sind da wenige Leute draußen, zweitens wird unser Equipment nass und geht kaputt und drittens sinkt die Motivation oder kann die Motivation sinken. Und am ersten Outreach-Tag haben wir dann überlegt, was machen wir? Okay, haben dann teilweise trotzdem so ein Street-Meeting unter oder in eine Bushaltestelle gemacht, wo dann für uns zumindest ein Dach da war beim Hauptbahnhof oder hatten einfach Leuten 1:1 von Jesus erzählt. Und Gott hat auf jeden Fall gewirkt, aber es hat sich erstmal wie eine Niederlage angefühlt. Und ein zweites Mal war das mit dem Regen so ein bisschen 50-50. Letztendlich war das nicht in Bezug auf Outreach, sondern am Day Off, wo wir quasi einen Tag frei hatten, wo wir irgendwas machen konnten, habe ich eine Gruppe von Internationalen, also von Amis und Schweden, Deutsche, Norweger, alle möglichen, habe ich mit in die Berge genommen und sind irgendwo auf den Berg hochgelaufen. Die einen, ich bin hochgelaufen, andere haben eine Gondel genommen. Und das Ziel war aber auf jeden Fall, die Sommerrodelbahn runterzunehmen. Und wir sind wunderbar bei Sonne hochgelaufen, hatten dort oben dann eine halbe Stunde Pause gemacht. Und dann habe ich so gesehen, okay, da hinten von der einen Seite kommt so ein bisschen mehr Regen. Ich weiß nicht, das kann man theoretisch. Genau, das war ein Straßentreffen mit. Genau. Bei diesem, das war oben auf den Bergen und ich habe so gesehen, wie von hinten eine Regenwolke immer näher kommt, ganz, ganz langsam. Habe ich gedacht, ja gut, das ist ja noch weit weg, habe ich ja noch Zeit und wir kommen da auf jeden Fall runter. Und dann habe ich auch noch gesehen, dass auch von der anderen Seite, vom Tal hoch zu uns, ist auch eine Regenwolke gekommen. Habe ich schon gedacht, okay, spannend. Habe schon meine Leute zusammengerufen, gesagt, ja okay, jetzt sollten wir uns langsam anstellen. Haben uns angestellt und dann haben wir die Tickets für die Sommerrodelbahn kaufen wollen. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, also ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass sie hier noch die Sommerrodelbahn runternehmen können, weil also nach ihren Erfahrungen her dauert es noch 10, 15 Minuten, dann fängt es an zu regnen und dann müssen sie die Sommerrodelbahn zumachen. War schon ein bisschen demotiviert und also ich war selber demotiviert, die anderen waren ein bisschen demotiviert und dann haben wir aber gesagt, okay, jetzt beten wir, dass kein Regen daher kommt und dass die Regenwolken einfach stehen bleiben und eher zurückgehen. Und ah ja, das zweite Problem war noch, dass die Schlange für die Sommerrodelbahn, die war etwa so lang, laut Verkäuferin, wo man etwa 40 Minuten warten müsste. Also das heißt, wir wären voll im Regen drin gestanden und die Sommerrodelbahn wäre zu gewesen. Also haben wir eben, wie gesagt, gebetet und gebetet, bis wir eben dran kamen und es hat einfach nicht angefangen zu regnen. Und wir konnten die Sommerrodelbahn runter zu uns nehmen und es war so ein 1:1. Es sah erst so aus wie Regen, aber dann kam kein Regen und dann war das so, Halleluja, Gott hat gewirkt und kein Regen. Genau, beim dritten, das dritte Zeugnis, was ich erzählen möchte, war vom Final Event. Da sind dann alle 200 Leute wieder zurückgekommen und dann hatten wir ein riesengroßes Straßentreffen in Innsbruck, hatten eine Bühne aufgebaut in einem Park in der Stadt und haben dort Konzert und hatten einen DJ eingeladen gehabt, der hat ein Konzert gegeben, hatten das Jesus Revolution Konzertteam da gehabt. Ich habe ein Zeugnis geben dürfen, wie Gott treu ist. Und letztendlich das Zeugnis, was ich gegeben hatte, war, dass ich selber eines der ersten Gebetsantworten, die ich hatte in meinem Leben, war, dass, wo ich gemerkt hatte, dass Gott treu ist durch Beantworten von Gebeten, dass Gott eben den Regen irgendwie wegnimmt und Sonne kommt, und zwar in den Bergen. Da war ich irgendwann 6 Jahre alt und ich war einfach, wir sind wandern gegangen als Familie und es hatte den ganzen Tag geregnet und ich hatte einfach keine Lust mehr auf den Regen und dann habe ich einfach gebetet, hey Gott, wenn wir oben sind, dann möchte ich einfach, dass du die Wolken wegpustest und die Sonne scheint. Das war so mein Gebet damals und ich habe gemerkt, als wir oben sind bei der Pause auf dem Berg, dass einfach der Regen nicht mehr da war und dass die Sonne geschienen hat. Habe ich als Zeichen von Gott gesehen und eben auch dort in Innsbruck beim Final Event haben wir die Wettervorhersage über die ganze Woche angeschaut gehabt und so die ersten paar Tage von der Woche war es immer so ein bisschen wechselhaft oder sonnig sogar und dann aber gegen Ende von der Woche, wo wir diese Bühne im Park aufbauen konnten und durften, da war die Wettervorhersage definitiv Regen. Also zweifelsfrei für, ich glaube, Donnerstag und Freitag oder Freitag und Samstag auf jeden Fall hat es geregnet und wir hatten am Freitag und Samstag auch die Bühne da gehabt. Also Regen war einfach für uns keine Option, aber ja, wir haben einfach dafür gebetet und wir wussten auch schon im Voraus, insgesamt vom ganzen Summer-Team, dass für dieses Final Event Regen wirklich einfach keine Option ist, weil es ist ein Unterschied, ob man jetzt einen Lautsprecher kurz einpackt und schaut, dass dieser nicht nass wird, oder ob man eine riesen Bühne mit allem Möglichen an Licht und Klavier und Schlagzeug und allem Möglichen einpacken muss, dass das nicht nass wird. Ja, also auf jeden Fall, bei diesem Final Event hat es tatsächlich auch eigentlich nicht geregnet. Es sind 5 Tropfen runtergekommen. Aber wirklich nicht mehr. Und deswegen, das war so wirklich, wo ich gedacht hatte, hey, Halleluja, also das war ein klares 1:0 oder klares Sieg für Gebet und für Gott. Und Gott hat da auch gewirkt. Also Gott hat in jedem Fall gewirkt, aber Ich würde sagen, da war es ein klarer Sieg für Gott. Und genau, da wollte ich jetzt was herholen. So, hier habe ich einen Schatz vorbereitet als Symbol für was Wertvolles. Wir wollten dort in Innsbruck die beste Nachricht der Welt verkünden und das war wertvoll für uns. Und dafür haben wir gebetet, dass das beschützt wird und dass das wirklich funktioniert. Und auch in unserem Leben haben wir Sachen, die wertvoll sind. Und auch eine Sache, die König David, bevor der König geworden ist, gab es da auch eine Sache, die wo passiert ist und die war auch mega wertvoll. Wertvoll für ihn und auch fürs Volk. Genau. Und zwar, also nochmal zum Kontext, ich weiß nicht, wenn der Drücker funktioniert. Guck mal, das war noch von dem Final Event. Niederlage, okay, die Präsentation hat sich verschoben. Können wir einfach die drei Punkte untereinander auflisten? Ich weiß nicht, drück mal so lange weiter, bis da drei Punkte erscheinen. Genau. Genau. Also die erste Option ist eben, die ich mir so überlegt hatte, Niederlage, dass man einfach verliert, dass man wegrennt, dass man den Schatz einfach in Ruhe lässt. Darf ich mal einen Max und einen Benjamin haben? Versucht mal hier zum Schatz zu kommen und den anzugreifen, mich anzugreifen und ich so. Und ich laufe einfach weg und sage, ach, ich habe verloren, Mensch, schade. Das ist Niederlage. Machen wir nochmal das gleiche Spiel. Und diesmal bin ich defensiv. Lauf nochmal hier hoch. Okay. Okay, das ist defensiv. Und beim dritten Mal, jetzt machen wir es nochmal. Einen Moment noch. Okay. Das ist Attacke. Das sind drei unterschiedliche Reaktionen, wie wir einen Schatz beschützen können. Und da möchte ich auch zum König David kommen. Und zwar in 1. Samuel 17. Da können wir das aufschlagen. Ich bin selber ein bisschen außer Puste. Genau. Was ist da der Kontext? David ist selber noch gar nicht König. Er wurde erst kurz vorher zum König gesalbt und das Volk wird aber von den Philistern angegriffen. Genau. Gut. Genau. Und der Vater von David, der Isai, der hat aber zu seinem Sohn gesprochen, zum David: Hey, nimm doch für deine Kinder, für deine Brüder dieses Brot und ja, Brot mit und bring sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Bei Vers 18 heißt es dann: Und diese 10 Stück Käse bring zu den Obersten, zu den Tausenden, zu den Obersten über die ihre Tausendschaft und geh hin und frag nach, ob es deinen Brüdern gut geht. Saul und sie alle und die Männer von Israel sind nämlich in diesem einem Tal und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ seine Schafe dem Hüter und er nahm Geschenke mit. Und wie Israel geboten hatte, kam er zum Lager und als er zum Heer kam, als es gerade ausgezogen war, um sich in die Schlachtreihe aufzustellen und das Kriegsgeschrei erhoben hatten, da ist David angekommen. Also quasi, die standen alle in Linien da, und da ist dann gerade David hergekommen, ist zu seinen Gütern hingelaufen. Hey, Otto, wie geht's dir gerade? Und Otto, ah, genau, also das war so die Situation. Und genau, und hatten das Brot und die Sachen gegeben. Und während er noch mit ihnen redete, da kam der Vorkämpfer mit dem Namen Goliath, der Philister aus Gath, aus den Schlachtreihen, und er redete: Weshalb seid ihr ausgezogen? Um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf gegen ihn siege und sie erschlagen mich, so sollt ihr meine Knechte sein. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Kampf und lasst uns kämpfen. Alle Männer aber von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen, und fürchteten sich sehr. Das war eine Niederlage. Die Leute sind geflohen, haben gedacht, der Goliath, der ist viel zu stark, sind weggerannt, haben sich gefürchtet und haben sich quasi verkochen. 1-0 für Goliath. Dann, und David sprach zu Saul: Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann, von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütet Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach, schlug ihn und entriss es aus seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und erschlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen. Und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David: Der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister retten. Und Saul sprach zu David: Geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hat es noch nicht versucht. Es war so eine Art, das war so eine Art Defensivhaltung erstmal vom König Saul. Der hat halt erstmal gesagt: Okay, der David, weiß nicht, ob der das hinkriegt, gegen den Goliath zu kämpfen. Also ich lege dem auf jeden Fall mal die große Rüstung und alles Mögliche an, und dann können die so 1-1 gegeneinander kämpfen. Und da sprach David zu Saul: Ich kann darin nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es von sich ab, und er nahm seinen Stab in die Hand und erwählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, nahm seine Steinschleuder und seine Tasche und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David: Komm her, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels zu essen geben. David aber sprach zu den Philistern, zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, der Gottes, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, damit die ganze Erde erkenne, dass in Israel ein Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch durch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn und er wird euch in unsere Hand geben. Das ist Angriff und dieser Angriff führt sich noch fort, weil während David seine Hand in die Tasche steckte und den Stein herausnahm und schleuderte diesen Stein auf den Philister und auf die Stirn, sodass dieser Stein in seine Stirn drang und auf sein Angesicht fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein. Genau. Also David hat offensiv gehandelt. Er hat nicht erstmal sich auf einen langen Zweikampf vorbereitet, sondern er hat gewusst, okay, eine Chance, ein Stein, zack, bumm. Der Philister war umgehauen und David ist von vornherein mit einem klaren Sieg ausgegangen, weil er einen mächtigen Gott hat. Und einfach von vornherein auch diese Sicherheit von Gott auch selber bekommen hatte. Eine weitere Sache war auch, dass David, also meiner Meinung nach, das habe ich so ein bisschen auch herausgelesen, dass David die geistliche Waffenrüstung Gottes sozusagen angelegt hatte, die man aus Epheser 6 liest. Und auf jeden Fall hat David von vornherein attackiert und gewonnen. Und da ist meine Frage, was machen wir aus unserem Leben? In unserem Leben haben wir auch vieles Wertvolles. Das ist eine Schatztruhe, auf der steht mein Name vorne drauf. Und in der Schatztruhe, in jedem Leben, also nicht nur in meinem Leben, sondern jeder hat so eine Schatztruhe, also jetzt nicht so ein aus Holz, aber jeder hat eine Schatztruhe, wo was Wertvolles drin liegt. Jeder von euch ist wertvoll. Ein Schatz ist wertvoll, oder? Und jeder Mensch ist auch wertvoll. Es gibt so viel Wertvolles in dieser Schatztruhe. Und vieles davon kann aber auch von uns eben gestohlen werden manchmal oder wo es zumindest Anfeindungen gibt, wo es einen Feind gibt, der etwas von uns klauen möchte. Zum Beispiel Durchhaltevermögen. Es gibt einen Wert, dass wir einen Selbstwert haben oder dass wir dass wir uns als selbst als wertvoll erachten. Vielleicht gibt es auch Sachen, die Zeit klauen. Es gibt auch einen Feind, der eben Träume klauen möchte oder Möglichkeiten oder Freude, Vertrauen. Ich glaube, Frieden ist etwas, was ganz schön angefeindet wird oftmals oder wo es einen harten Kampf darum gibt. Geduld, Güte, Visionen, all das liegt in unserem Herzen grundsätzlich drin. Aber es gibt einen Kampf darum. Ich kann noch weitermachen mit Mut, mit Liebe, Erfolg, Zusagen. Es gibt viele Zusagen für uns. Übrigens, hier in der Bibel stehen nach unterschiedlichen Meinungen gibt es so um die 3.000 bis 8.000 Zusagen für uns, die für uns gültig sind. Welche Zusagen davon behalten wir oder welche lassen wir uns stehlen? Gesundheit. Machen wir mal noch bei Gnade und Glaube weiter. Gnade, genau, und Glaube. Selbstbewusstsein, Hoffnung. Es gibt viele Persönlichkeiten, die uns in uns sind und die auch gestohlen werden möchten, aber gestohlen werden manchmal. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 10, Vers 10, dass der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin aber gekommen, damit sie das Leben haben und es in Überfluss haben. Hier all diese Sachen, die möchte der Feind, der Dieb stehlen. Und wenn uns die Hoffnung gestohlen wird, das macht etwas mit uns. Beziehungsweise, was machen wir, damit diese Hoffnung in uns bleibt? Und was also wie schützen wir diese? Schützen wir diese, indem wir sagen, Niederlage, der Feind kommt und jetzt habe ich jetzt halt die Hoffnung verloren oder das Durchhaltevermögen oder Selbstbewusstsein. Lassen wir uns die Sachen einfach stehlen oder machen wir etwas damit? Wir können auch eine defensive Weise, in einer defensiven Weise leben, dass wir einfach reagieren. Wenn sobald der Feind kommt und uns etwas nehmen möchte, dass wir dann aufwachen, oh, stimmt, da ist ein Feind, oh, ich muss mich verteidigen. Oh, was gibt es vielleicht in der Bibel? Was sagt die Bibel über Hoffnung? Wo steht es nochmal drin? Oder sind wir sogar in der offensiven Haltung und attackieren den Teufel sogar mit dem, was er uns eigentlich normalerweise stehlen möchte. Also ich habe selber in meinem Leben gemerkt, dass es vieles gibt, wo der Teufel mich besonders angreift. Gerade wenn ich zum Beispiel viel zu tun habe und wenig Zeit da ist, wo ich einfach merke, okay, da möchte der Teufel die persönliche Beziehung zu Jesus angreifen. Gerade wenn ich zum Beispiel, wenn ich alleine bin, dann greift der Teufel oftmals das an, dass ich verletzlich bin, dass ich irgendwo, wenn ich alleine bin, schneller in Sünde falle, sage ich jetzt mal, oder einfach mich mit unnötigem Zeugs beschäftige oder sowas wie, wenn ich unter Leuten bin. Da unter Leuten bin ich meistens viel netter oder viel offener für Jesus, wie wenn ich ganz alleine bin und dort dann abends irgendwo noch den einen oder anderen Film anschaue und da einfach viel mehr angegriffen werde. Und so gibt es unterschiedliche Zeiten, wo wir mehr angreiflicher sind wie in anderen Zeiten. Zum Beispiel, wenn wir hungrig sind, wenn wir müde sind, wenn wir alleine sind, wenn wir gestresst sind. Das sind Bereiche, wo wir grundsätzlich ein bisschen angreifbarer sind. Und wir können aber auch im Gebet attackieren. Wir können zum Beispiel bewusst sagen, okay, wenn wir eine Schwäche haben oder wenn wir merken, dass wir im Bereich von Selbstbewusstsein angreifbar sind, dann können wir im Namen Jesus selber unser Selbstbewusstsein pushen und uns da mehr beschützen. Das Beschützen, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Und wie gesagt, in der Bibel gibt es unglaublich viele Zusagen und mir ist etwas aufgefallen, dass wir viele von diesen Zusagen einfach so fallen lassen, dass die einfach so rausfallen manchmal aus der Bibel und dass wir einfach weiterlaufen und vieles einfach auf dem Boden liegen lassen und gar nicht das selber nehmen, was uns eigentlich gehört. Und so möchte ich uns einfach auch ein bisschen herausfordern, das zu nehmen, was uns gehört, was wir, also gerade zum Beispiel Gesundheit, dass wir einfach dafür beten im Voraus, nicht erst, wenn wir, also nicht nur reagieren, wenn wir gerade krank sind, dann für Gesundheit beten, sondern vielleicht sogar schon vorher und selbst wenn es uns gut geht, wir proaktiv beten können. Das macht zum Beispiel Yonggi Cho, der in Südkorea eine riesen Gemeinde leitet und der hat ich habe dem seine Biografie gelesen und der betet täglich für seine Gesundheit. Und ich weiß nicht, ich glaube, der ist um die 70, 80 Jahre alt und geht mega stark für den Herrn und also sieht nicht so aus, als ob er gerade krank ist. Und das ist etwas, was er für sich nimmt, hey, ich möchte gesund für den Herrn dienen und lass mir diese Gesundheit nicht stehlen. Und ich habe auch gemerkt, dass wir einfach, dass es so zwei Zeiten gibt im Jahr, wo auch ein Neuanfang möglich ist, wo wir neu Sachen entscheiden können. Einmal im Januar, wo wir 1000 Sachen uns vornehmen vielleicht und nachher die Hälfte bis alles nicht erfüllen. Ich habe mir so überlegt, okay, wie war das, als ich jetzt meine Neujahresvorsätze für dieses Jahr entschieden hatte? Da war Weihnachten, dann hatte ich die 2-3 Tage nach dem Weihnachtsstress Zeit, wo ich mir kurz so überlegt hatte, oh ja, was könnte ich denn mir Neues vornehmen für dieses Jahr? Und dann fängt der Januar an und Januar ist auch relativ, fängt meistens relativ stressig an bei mir. Und so fängt man gleich in der stressigsten Zeit vom Jahr mit den neuen Vorsätzen an. Und das ist bei mir schief gegangen. Und ich habe mir aber dann überlegt, okay, das Schuljahr, das fängt meistens im September an. Und September ist auch wie ein neuer Anfang letztendlich. Aber da sind es nicht die 3 Tage nach Weihnachten, 3-4 Tage nach Weihnachten, wo wir gestresst neue Sachen entscheiden und so weiter, sondern da haben wir eigentlich Zeit. In den Sommerferien jetzt, also für diejenigen, die Sommerferien haben, für diejenigen, die arbeiten, ist trotzdem eine eher entspanntere Zeit, weil viele im Urlaub sind, auch auf der Arbeit oder sowas. Ich weiß nicht genau, kommt drauf an. Und auf jeden Fall ist es eine Möglichkeit, vielleicht auch dort im September jetzt nochmal einen Neuanfang zu starten, nochmal sich neu zu überlegen, neu zu reflektieren, auf was man vielleicht was man im nächsten Jahr, im kommenden Jahr vielleicht verändern möchte, wo man vielleicht in der Vergangenheit eher attackiert wurde, mehr angegriffen wurde und wo man in der Vergangenheit vielleicht eher Niederlagen oder defensiv sich verhalten hat, wo wir vielleicht jetzt im neuen Jahr wirklich offensiv reinstarten können und attackieren können. Vielleicht jetzt schon dafür zu beten, dass wir mehr Disziplin haben im Schulalltag oder auf der Arbeit oder mit Zeit geschützter umgehen. Und einfach, dass diese Sachen, die uns gehören grundsätzlich, die in uns sind, dass wir die einfach geschützt in der Truhe behalten und uns diese Sachen nicht stehlen lassen. Dass die Hoffnung drin bleibt, dass das Geduld einfach drin bleibt in der Truhe und der Dieb nicht kommt, um das zu stehlen, sondern wir er schon den Teufel sozusagen, den Dieb, quasi jetzt schon Mauern aufbauen, weil wir dafür gebetet haben, proaktiv. Und ja, also quasi einfach ich habe einfach 2 Fragen, genau. Womit kämpfst du normalerweise im Alltag? Und was wäre ein attackierendes Gebet vielleicht oder eine proaktive Handlung für das kommende Jahr? Genau. Oder vielleicht ein anderer Ansatz, sind auch wieder 2 Fragen. Was würdest du tun, wenn du wüsstest, dass du Erfolg hättest? Also, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du hättest darin Erfolg? Würdest du dem einen oder anderen Traum nachgehen? Und was denkst du, greift diesen Erfolg an? Genau. Ich habe mir zuletzt, möchte ich noch einfach eine Zusage vorlesen, die ich mir hier als Bildschirmhintergrund gespeichert hatte. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Wir können Anteil von Gottes Natur bekommen, indem wir uns auf die Zusagen stützen, die Gott uns gegeben hat. Genau, das steht in 2. Petrus 1, Vers 4. Ja, so viel zu den Gedanken und Worten, die ich von Gott bekommen hatte für diesen Tag. Ich würde noch einfach zum Abschluss beten und dann kann Benjamin weitermachen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir nicht defensiv oder nicht nicht in Niederlagen leben müssen, sondern dass du den Tod bezwungen hast und dass wir in deinem Sieg leben dürfen. Dass wir mit dir im Team der Sieger sind und leben. Und ich danke dir einfach, Jesus, dass du durch uns im Alltag Kraft gibst, dass du uns neue Möglichkeiten gibst, dass du uns Hoffnung gibst, dass du uns Gesundheit gibst. Und so bete ich einfach, dass auch alles wirklich proaktiv proklamiere ich das über uns, dass wir in deiner Hoffnung leben, in deiner Güte, in deiner Gnade leben, dass wir voller Leben sind und das Leben überfließt zu uns auf andere Leute über. Danke, Jesus, für Gesundheit, für neue Hoffnung und für neuen Frieden jeden Tag. Amen. Cool.